Der Tod als Porträtmaler. Goethe wollte dem Tod nicht ins Gesicht schauen. Nach dem Tod von Christoph Martin Wieland im Januar 1813 erklärte er im Gespräch mit Johannes Daniel Falk, warum er Besuche an den Leichen Verstorbener vermied. Als Goethe hörte, dass ich gestern Wieland im Tode gesehen und mir dadurch einen schlimmen Abend und eine noch schlimmere Nacht bereitet hatte, wurde ich darüber tüchtig von ihm ausgescholten. »Warum«, sagte er, »soll ich mir die lieblichen Eindrücke von den Gesichtszügen meiner Freunde und Freundinnen durch die Entstellungen einer Maske zerstören lassen? Es wird ja dadurch etwas Fremdartiges, ja völlig Unwahres meiner Einbildungskraft aufgedrungen. Ich habe mich wohl in Acht genommen. Weder Herder, Schiller, noch die verwitwete Frau Herzogin Amalia im Sarge zu sehen. Der Tod ist ein sehr mittelmäßiger Porträtmaler. Ich meinerseits will ein seelenvolleres Bild als seine Masken von meinen sämtlichen Freunden im Gedächtnis aufbewahren. Also bitte ich es euch, wenn es dahin kommen sollte, auch einmal mit mir zu halten. Auch will ich es nicht verhehlen, eben das ist es, was mir an Schillers Hingang so ausnehmend gefällt. Unangemeldet und ohne Aufsehen zu machen kam er nach Weimar, und ohne Aufsehen zu machen ist er auch wieder von hinnen gegangen. Die Paraden im Tode sind nicht das, was ich liebe. Während des Todeskampfs seiner Frau Christiane lag Goethe krank im Bett. Die Schmerzen, die Schreie erreichten ihn im eigenen Haus nur übers Gehör. Dem Anblick wollte er sich nicht aussetzen. Der Tagebucheintrag vom 6. Juni 1816 vermeldet den Tod als Faktum unter anderem mit entsetzlicher Nüchternheit. Gut geschlafen und viel besser. Nahes Ende meiner Frau, letzter fürchterlicher Kampf ihrer Natur. Sie verschied gegen Mittag. Leere und Totenstille in und außer mir. Ankunft und festlicher Einzug der Prinzessin Ida und Bernhards, Hofrat Meyer, Riemer. Abends brillante Illumination der Stadt. Meine Frau um 12 nachts ins Leichenhaus, ich den ganzen Tag im Bett. Goethe lag noch immer im Bett, als seine Frau ins Leichenhaus gebracht wurde. Er warf keinen letzten Blick auf ihre Leiche. Goethes eigene letzte Krankheit und sein Hinscheiden ist in zahlreichen Berichten der ihm Nahestehenden festgehalten worden. Wir wissen, wann er lag und wieder aufstand und wieder lag, was er trank und aß. Sogar der Belag der Zunge, die Beschaffenheit von Urin und Stuhl wurden von seinem Arzt Karl Vogel protokolliert und der Nachwelt überliefert. Goethes Sterben, das sich über mehrere Tage hinzog, war schwer. Vogel zum 20. März 1832. Erst den anderen Morgen um 8:30 wurde ich herbeigeholt. Ein jammervoller Anblick erwartete mich. Fürchterlichste Angst und Unruhe trieben den, seit lange nur in gemessenster Haltung sich zu bewegen gewohnten, hochbejahrten Greis, mit jagender Hast bald ins Bett, wo er durch jeden Augenblick veränderte Lage Linderung zu erlangen vergeblich suchte, bald auf den neben dem Bette stehenden Lehnstuhl. Der Schmerz, welcher sich mehr und mehr auf der Brust festsetzte, presste dem Gefolterten bald Stöhnen, bald lautes Geschrei aus. Die Gesichtszüge waren verzerrt, das Antlitz aschgrau, die Augen tief in ihre livide Höhlen gesunken, matt, trübe. Der Blick drückte die grässlichste Todesangst aus. Der ganze eiskalte Körper triefte von Schweiß, den ungemein häufigen, schnellen und härtlichen Puls konnte man kaum fühlen, der Unterleib war sehr aufgetrieben, der Durst qualvoll. Mühsam einzeln ausgestoßene Worte gaben die Besorgnis zu erkennen, es möchte wieder ein Lungenblutsturz auf dem Wege sein. Die letzten Stunden, zwei Tage später, verliefen gnädiger. Er schien von den Beschwerden der Krankheit kaum noch etwas zu empfinden. Sonst würde er, bei der ihm eigenen Unfähigkeit, körperliche Übel mit Geduld zu ertragen, seine Leiden zu erkennen gegeben haben. Goethes Sinne seien noch klar gewesen, seine Geistestätigkeit ununterbrochen. Die Fantasie habe nur mit angenehmen Bildern gespielt. Ein Vorgefühl seiner nahen Auflösung habe er nicht gehabt. All das sind freilich nur Vermutungen. Was man am 22. März 1832 sah, beschreibt Vogel so. Um 11:30 Uhr mittags drückte sich der Sterbende bequem in die linke Ecke des Lehnstuhls, und es währte lange, ehe den Umstehenden einleuchten wollte, dass Goethe ihnen entrissen sei. So machte ein ungemein sanfter Tod das Glücksmaß eines reich begabten Daseins voll. Goethes Leiche konnte von den Nahestehenden besucht werden. Sie war hergerichtet zu einer jener Paraden im Tode, die er nicht liebte. Der Tod mag ein schlechter Porträtmaler sein, aber dass er ein guter Bildhauer war, das möchte uns Johann Peter Eckermann glauben machen, der Goethes Leib in eine klassizistische Skulptur verwandelt, die nichts mehr zu tun hat mit dem grausamen Naturalismus von Vogels Arztprotokollen. Am anderen Morgen nach Goethes Tode ergriff mich eine tiefe Sehnsucht, seine irdische Hülle noch einmal zu sehen. Sein treuer Diener Friedrich schloss mir das Zimmer auf, wo man ihn hingelegt hatte. Auf dem Rücken ausgestreckt, ruhte er wie ein Schlafender. Tiefer Friede und Festigkeit waltete auf den Zügen seines erhaben, edlen Gesichts. Die mächtige Stirn schien noch Gedanken zu hegen. Ich hatte das Verlangen nach einer Locke von seinen Haaren, doch die Ehrfurcht verhinderte mich, sie ihm abzuschneiden. Der Körper lag nackend in ein weißes Betttuch gehüllet, große Eisstücke hatte man in einiger Nähe umhergestellt, um ihn frisch zu erhalten, so lange als möglich. Friedrich schlug das Tuch auseinander, und ich erstaunte über die göttliche Pracht dieser Glieder. Die Brust überaus mächtig, breit und gewölbt, Arme und Schenkel voll und sanft muskulös, die Füße zierlich und von der reinsten Form und nirgends am ganzen Körper eine Spur von Fettigkeit oder Abmagerung und Verfall. Ein vollkommener Mensch lag in großer Schönheit vor mir, und das Entzücken, das ich darüber empfand, ließ mich auf Augenblicke vergessen, dass der unsterbliche Geist eine solche Hülle verlassen. Ich legte meine Hand auf sein Herz. Es war überall eine tiefe Stille, und ich wendete mich abwärts, um meinen verhaltenen Tränen freien Lauf zu lassen. Du sollst mit dem Tode zufrieden sein. Warum machst du dir das Leben zur Pein? 40 Tage. Heinrich Lee, Gottfried Kellers grüner Heinrich, kehrt eines Abends von einem Spaziergang nach Haus und findet dort eine Veränderung vor. Ich bemerkte sogleich, dass in unserer Stube eine kleine Veränderung vorgegangen war. Ein Lotterbettchen stand an der Wand, welches die Mutter billigen Preises von einem Bekannten gekauft, der es nicht mehr unterzubringen wusste. Es war von der größten Einfachheit, leicht gebaut und nur mit weiß und grünem Stroh überflochten und doch ein ganz artiges Möbel. Aber auf ihm lag ein ganz ansehnlicher Stoß Bücher, an die 50 Bändchen, alle gleich gebunden, mit roten Schildchen und goldenen Titeln auf dem Rücken versehen und durch eine starke, vielfache Schnur zusammengehalten. Es waren Goethes sämtliche Werke, welche ein Trödler, der mich mit alten Büchern und vergilbten Kupferblättern in ein vorzeitiges, gelindes Schuldentum zu verlocken pflegte, hergebracht hatte, um sie mir zur Ansicht und zum Verkauf anzubieten. Vor einigen Jahren hatte ein deutscher Schreinergeselle, welcher in unserer Stube etwas zurechthämmerte, dabei von ungefähr gesagt, der große Goethe ist gestorben. Und dies Wort klang mir immer wieder nach. Der unbekannte Tote schritt fast durch alle Beschäftigungen und Anregungen, und überall zog er angeknüpfte Fäden an sich, deren Enden in seiner unsichtbaren Hand verschwanden. Als ob ich jetzt alle diese Fäden in dem ungeschlachten Knoten der Schnur, welche die Bücher umwand, beisammen hätte, fiel ich über denselben her und begann hastig, ihn aufzulösen. Und als er endlich aufging, da fielen die goldenen Früchte des 80-jährigen Lebens auf das Schönste auseinander, verbreiteten sich über das Ruhebett und fielen über dessen Rand auf den Boden, dass ich aller Hände voll zu tun hatte, den Reichtum zusammenzuhalten. Ich entfernte mich von selber Stunde an nicht mehr vom Lotterbettchen und las 40 Tage lang, indessen es noch einmal Winter und wieder Frühling wurde, aber der weiße Schnee ging mir wie ein Traum vorüber, den ich unbeachtet von der Seite glänzen sah. Warum 40 Tage? Weil dem grünen Heinrich auf seinem Ruhebett ein Exemplar der Ausgabe letzter Hand zugefallen war, die aus 40 kleinen Bänden bestand. Es war die letzte der von Goethe selbst redigierten Werkausgaben. Es sollte die definitive werden. Sogar einen eigenen Urheberrechtsschutz hatte Goethe dafür in einer großen diplomatischen Aktion bei allen 35 Mächten des Deutschen Bundes erwirkt. So blieb diese Ausgabe und ihre Anordnung für viele Jahrzehnte maßgeblich. Und so gab sie in einer Zeit, in der Bücher teuer waren, dem Leser Heinrich, der sie nur leihweise besaß, den Rhythmus vor. Ich griff zuerst nach allem, was sich durch den Druck als dramatisch zeigte, dann las ich manches Gereimte, dann die Romane, dann die italienische Reise, und als sich der Strom hierauf in die prosaischen Gefilde des täglichen Fleißes, der Einzelmühe verlief, ließ ich das Weitere liegen und fing von vorn an und entdeckte diesmal die ganzen Sternbilder in ihren schönen Stellungen zueinander und dazwischen einsame, seltsam glänzende Sterne, wie den Reinicke Fuchs oder den Benvenuto Cellini. So hatte ich noch einmal diesen Himmel durchschweift und vieles wieder doppelt gelesen und entdeckte zuletzt noch einen ganz neuen hellen Stern, Dichtung und Wahrheit. Ich war eben mit diesem zu Ende, als der Trödler hereintrat und sich erkundigte, ob ich die Werke behalten wolle, da sich sonst ein anderweitiger Käufer gezeigt habe. Unter diesen Umständen musste der Schatz bar bezahlt werden, was jetzt über meine Kräfte ging. Die Mutter sah wohl, dass er mir etwas Wichtiges war, aber mein 40-tägiges Liegen und Lesen machte sie unentschlossen, und darüber ergriff der Mann wieder seine Schnur, band die Bücher zusammen, schwang den Pack auf den Rücken und empfahl sich. Doch die 40 Tage blieben nicht ohne Folgen für den seiner Schätze beraubten Leser. Es war, als ob eine Schar glänzender und singender Geister die Stube verließ, so dass diese auf einmal still und leer schien. Ich sprang auf, sah mich um und würde mich wie in einem Grabe gedüngt haben, wenn nicht die Stricknadeln meiner Mutter ein freundliches Geräusch verursacht hätten. Ich machte mich ins Freie. Die alte Bergstadt, Felsen, Wald, Fluss und See und das formenreiche Gebirge lagen im milden Schein der Märzsonne, und indem meine Blicke alles umfassten, empfand ich ein reines und nachhaltiges Vergnügen, das ich früher nicht gekannt. Es war die hingebende Liebe an alles Gewordene und Bestehende, welche das Recht und die Bedeutung jeglichen Dinges ehrt und den Zusammenhang und die Tiefe der Welt empfindet. Diese Liebe steht höher als das künstlerische Herausstehlen des Einzelnen zu eigennützigem Zwecke, welches zuletzt immer zu Kleinlichkeit und Laune führt. Sie steht auch höher als das Genießen und Absondern nach Stimmungen und romantischen Liebhabereien, und nur sie allein vermag eine gleichmäßige und dauernde Glut zu geben. Es kam mir nun alles und immer neu, schön und merkwürdig vor, und ich begann nicht nur die Form, sondern auch den Inhalt, das Wesen und die Geschichte der Dinge zu sehen und zu lieben. Obgleich ich nicht stracks mit einem solchen fix und fertigen Bewusstsein herumlief, so entsprang das nach und nach Erwachende doch durchaus aus jenen 40 Tagen, sowie deren Gesamteindrücken noch folgende Ergebnisse ursprünglich zuzuschreiben sind. Wäre ein solcher Lektüreumsatz heute noch zu erreichen? Goethes Werke in 1,5 Monaten? Und würden sie heute noch eine so einschneidende Wirkung haben können? Wann, wenn nicht in jungen Jahren, ließe sich das Experiment wiederholen? Es braucht nur ein Bett, einen Raum ohne sonstige Geräte, eine erfrischende Landschaft, einen langen Winter oder einen langen Sommer. Auch hier ginge es am Ende ums Sehen, wie immer bei Goethe, der dabei nicht nur an den Mann dachte, sondern auch an die Frau. Nur die Ruhe in der Bewegung hält die Welt und macht den Mann. Die Welt ist innerlich ruhig und still, und so muss es auch der Mann sein, der sie verstehen und als ein wirkender Teil von ihr sie widerspiegeln will. Ruhe zieht das Leben an, Unruhe verscheucht es. Gott hält sich mäuschenstill, darum bewegt sich die Welt um ihn. Für den künstlerischen Menschen nun wäre dies so anzuwenden, dass er sich eher leidend und zusehend verhalten und die Dinge an sich vorüberziehen lassen, als ihnen nachjagen soll. Denn wer in einem festlichen Zuge mitzieht, kann denselben nicht so beschreiben wie der, welcher am Wege steht. Dieser ist darum nicht überflüssig oder müßig, und der Seher ist erst das ganze Leben des Gesehenen. Und wenn er ein rechter Seher ist, so kommt der Augenblick, wo er sich dem Zuge anschließt mit seinem goldenen Spiegel, gleich dem 8. Könige im Macbeth, der in seinem Spiegel noch viele Könige sehen ließ. Auch nicht ohne äußere Tat und Mühe ist das Sehen des ruhig Leidenden, gleich wie der Zuschauer eines Festzuges genug Mühe hat, einen guten Platz zu erringen oder zu behaupten. Dies ist die Erhaltung der Freiheit und Unbescholtenheit unserer Augen. Teilen kann ich nicht das Leben, nicht das Innen noch das Außen. Allen muss das Ganze geben, um mit euch und mir zu hausen. Immer habe ich nur geschrieben, wie ich fühle, wie ich's meine, und so spalt ich mich, ihr Lieben, und bin immerfort der eine.